Hallo und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Hype und Wallwitz. Schön, dass ihr wieder alle reinhört. Ich bin Georg Wallwitz und sitze hier mit den Kollegen und bespreche wie immer am wichtigsten Ort der Firma das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten.
Ja, hier sitzen wir wieder nach der Sommerpause, alle einigermaßen gebräunt und blicken zunächst einmal zurück auf das, was im August so passiert ist und schauen dann im zweiten Teil nach vorne, wie die Zentralbanken im Laufe der Woche reagieren werden auf das, was passiert ist und was da zu erwarten ist. Fangen wir also zunächst einmal an. Ich sollte vielleicht dazu sagen, ich sitze hier wie immer mit Ernst Konrad.
Herzlich willkommen.
Und Jakob Hodeck.
Hallo und willkommen.
Und schauen wir also erst einmal zurück in den August. Das war eine ziemlich wilde Zeit. Wie kann man es zusammenfassen?
Ja, der August ist eigentlich in zwei Teile zerfallen. Der erste Teil des Monats, also ziemlich genau bis zur Monatsmitte, war relativ schwach. Belastung durch die üblichen Probleme, Handelskonflikt, Konjunkturabschwächung. Der Rentenmarkt ist aus dem Bett gefallen. Wir haben dann die inverse Zinsstrukturkurve und neue Tiefstände bei den Renditen gesehen.
Also eigentlich war der Rentenmarkt das Spannendere im August. Also die Bewegungen am Aktienmarkt waren jetzt Verhältnis nicht so groß wie im...
Das ist richtig, aber in der ersten Monatshälfte waren wir bei den Aktien schon schwach, haben uns dann in der zweiten Monatshälfte wieder erholt und haben nur leicht schwächer geschlossen insgesamt. Also netto ist auf den Monat gar nicht so viel passiert, aber innerhalb des Monats eben schon.
Es ist auch immer wieder nett festzustellen, dass wenn man mal im Urlaub ist, dass letztlich immer tagesaktuell viel passiert. Wenn man dann zurückkommt, dann stellt man aber auch immer wieder fest, dass so viel gar nicht passiert
genau ist. Genau da sind wir, wo, als man weggefahren ist. Das ist leider
das
häufig
Das passiert
so.
Immer wieder, ja.
Aber ich meine, der Rentenmarkt, wenn man das so auf den Punkt bringt, schreit, es kommt eine Rezession. Also die Renditestrukturkurve ist deutlich invers. Das heißt also, die langlaufenden Zinsen sind nochmal ein deutliches Stück niedriger als die kurzlaufenden Zinsen, was immer so ein relativ zuverlässiges Signal ist. Andererseits, wenn jetzt die Rezession kommt, dann müssten doch eigentlich insbesondere hochbewertete Aktienmärkte wie der amerikanische müssten schwächer sein oder auch die Unternehmensanleihen, also der etwas sportlichere Anteil des Rentenmarktes, müsste doch auch ein Sell-off sehen und da ist irgendwie gar nichts passiert.
Ja, das Problem bei der Zinsstrukturkurve ist folgendes. Der Indikator ist zwar sehr gut in puncto Trefferquote. Je nachdem, welche Laufzeiten man sich anschaut, hat man in den USA eine Trefferquote von bis zu 90% über die letzten Jahrzehnte gehabt, was sehr gut ist. Problematisch ist, man kann schwer von der Inversion der Kurve auf das tatsächliche Timing schließen, wann eine Rezession eintritt. Das kann ein Jahr dauern, das kann aber auch bis zu 3 Jahren dauern. Und der Aktienmarkt hat zumindest aktuell keinen so langen Zeithorizont. Ich denke auch die Märkte für Unternehmensanleihen nicht. Und deswegen sagt man, naja gut, okay, wir wissen, es kommt was. Die Abschwächung ist da. Man sieht sie ja auch in den anderen Daten. Aber jetzt warten wir mal, wie schwer sie ist, wann sie kommt und wie schwer sie tatsächlich ist. Und das Wichtige ist, das ist schon der Ausblick für den zweiten Teil unseres Podcasts, dass eben die Zentralbanken und natürlich auch die Regierungen nicht machtlos sind und sich in ihr Schicksal ergeben müssen.
Es werden ja jetzt auch immer mehr Stimmen laut, dass also von namhaften Ökonomen, aber auch berühmten Investoren, dass diese Zinsstruktur, die Inversion der Zinsstruktur mittlerweile vielleicht auch gar nicht mehr so die Aussagekraft hat wie in der Vergangenheit, weil eben durch die Zentralbankpolitik der Zins derart manipuliert ist, dass eben keine ökonomische Vernunft mehr dahinter steckt oder kein Reasoning mehr dahinter liegt.
Ja, und selbst wenn man dieses Argument nicht mittragen möchte, ist es eben kein gutes Timing-Instrument, weil eine Abschwächung mit ziemlicher Sicherheit kommt, aber man weiß nicht genau wann.
Ja, und letztlich weiß man auch nicht, wie tief.
Also richtig, das, genau. Also ich weiß nicht genau wann und ich weiß nicht, wie schwer sie ist. Und das ist dem Aktienmarkt zu wenig. Und deswegen führt der zurzeit ein gewisses Eigenleben.
Weil er natürlich auch kaum Alternativen hat. Ich meine, Deutschland ist wahrscheinlich schon in der Rezession. Ja. Und dann muss man sagen, deutsche Aktien haben schon auch einiges abgegeben. Definitiv. Von den Höchstkursen. Wenn ich vor die Wahl gestellt bin, eine BASF-Aktie mit 5% Dividendenrendite zu kaufen oder eine 10-jährige Staatsanleihe mit minus 0,6, dann sind Rezessionen hin oder her die Aktien wahrscheinlich nur noch attraktiver.
Ja, definitiv. Und wie gesagt, als Timing-Instrument eignet sich diese Zinsstrukturkurve nicht so gut. Und es ist ja auch schon eine Menge passiert. Wir haben jetzt zum Beispiel die Erwartung im Konsens, dass das Gewinnwachstum für deutsche Unternehmen in diesem Jahr negativ sein wird. Das heißt also, wir erwarten einen Gewinnrückgang. In den USA erwarten wir eigentlich nichts, plus minus null.
Und nach einem sehr starken letzten Jahr ist das auch keine Katastrophe.
Nein, aber wir haben hier in Deutschland eben schon diese Gewinnrückgänge vielfach eingepreist, also gerade bei Zyklikern, alles was in irgendeiner Form mit Automobil zu tun hat, hat doch deutlich korrigiert. Teilweise haben die Kurse sogar stärker korrigiert als die Gewinnschätzung.
So dass wir teilweise im Zweifel auch billig sind im Markt.
Ja, oder sagen wir mal vernünftig. Wir sind vernünftig bewertet. Also es ist jetzt nicht so, dass man die Aussage unwidersprochen stehen lassen kann, dass der Aktienmarkt nicht reagiert hat und naiv oder blauäugig ist. Das ist definitiv nicht der Fall. Das ist nicht in allen Bereichen der Fall. Da ist sicher noch etwas Optimismus in gewissen Bereichen vorhanden, in anderen eben gar nicht. Also wenn die Gewinnschätzungen bei Daimler bereits in diesem Jahr um etwa 30-40% zurückgegangen sind, dann ist das schon eine Hausnummer.
Also eine der lustigeren Aussagen oder Schlagzeilen im Sommer fand ich Stocks for Income, Bonds for Speculation. Also wenn man ein stabiles, regelmäßiges Einkommen haben möchte, dann kauft man eigentlich besser Aktien, weil man wirklich vernünftige, solide Aktien mit stabilen Dividenden kriegt und da eine Verzinsung von 3% oder auch mehr Prozent hinkriegen kann. Während bei den Anleihen, da hat man keinerlei Einkommen. Früher hatte man ja mal Anleihen, wenn man ein regelmäßiges Einkommen haben wollte. Aber das ist eben zu einer reinen Spekulation geworden. Und das ist doch irgendwie nochmal eine Zuspitzung von etwas, was wir natürlich in den letzten Jahren allgemein gesehen haben. Und das bringt natürlich dann auch Assetklassen wie Gold wieder ins Spiel.
Ja, definitiv. Gold profitiert natürlich von den niedrigen Zinsen, weil die Opportunitätskosten einfach so niedrig sind.
Gold, wir haben ja das auch eingehend analysiert und thematisiert in der Vergangenheit, ist in Phasen, in denen es Stress gibt, historisch gesehen, aber auch in synthetischen Szenarien, wo man bestimmte Annahmen trifft, dass eben Aktien so und so weit fallen etc., tendenziell schon immer gut gelaufen. Das Problem ist, dass eben in der Zwischenzeit Gold durchaus volatil sein kann. Wir haben das auch mal verglichen. Also es ist bei weitem nicht der sichere Hafen, für den es viele halten, was jetzt die Schwankungsbreite angeht, sondern es ist eher vergleichbar mit einer Währung aus den Schwellenländern. Und da ist es natürlich so, dass man, wenn man das im Portfolio hat, ohne ein richtiges Bewertungskriterium, wo man sagt, okay, jetzt lohnt es sich, das zu kaufen oder zu verkaufen, dann kann man zwischendurch natürlich sehr, sehr viel Geld verlieren. Aber in Stressphasen, und das hat sich jetzt wieder gezeigt, kann Gold durchaus auch Stabilität bringen.
Also wir haben ja auch öfters mal gesagt, dass Gold im Grunde das ultimative spekulative Asset ist. Also es war es jedenfalls, bevor es den Bitcoin gab, weil es eben keine echte, seriöse Möglichkeit gibt, Gold zu bewerten. Ich kann nicht sagen, das ist einfach $1,400 pro Unze wert. Bei Gold bin ich immer darauf angewiesen, dass ich jemand anderen finde, der es mir halt abkauft und irgendwie dazu bereit ist, aus irgendwelchen Gründen. Jedenfalls sind das wenig rationale Gründe, sondern mehr so Konvention und Gefühl und einfach das spekulative Asset. Aber eben lustigerweise, wenn jetzt bei Bonds auch nichts mehr draufsteht, die auch nichts mehr abwerfen und die eben auch im Grunde ein spekulatives Asset geworden sind, weil wie will ich einen Bond bewerten, der mir minus 0,6% abwirft über 10 Jahre? Was ist sowas wert? Dann ja, kann ich auch gleich Gold kaufen.
Man fragt sich auch immer, wer kauft denn diese Bonds, die eben eigentlich Geld vernichten, aber es gibt halt so und so viele institutionelle Mandate, Fonds, Pensionskassen, ja, die kaufen müssen.
Man nicht
die kaufen müssen, ja, und die Nachfrage ist, bleibt eben hoch.
Was ist Financial Repression?
Financial Repression heißt, dass bestimmte Anlegergruppen, große Anlegergruppen quasi gezwungen werden, auch bestimmte Assets zu kaufen, sei es jetzt durch Regulierung, sei es jetzt, dass eben die Kurse beispielsweise durch die Zentralbanken etwas in die gewünschte Richtung
also stoßen wie werden. Zum Beispiel Banken oder Versicherungen, die von den jeweiligen Ländern, wo sie beheimatet sind, reguliert werden und wo dann die Aufsicht einfach sagt, so, ihr kauft jetzt Staatsanleihen, weil nur das ist wirklich sicher und ihr braucht eben auch wirklich sichere Assets.
Das ist genau das Thema, beispielsweise bei den Banken. Wenn Banken einen Kredit an wen auch immer vergeben, müssen sie dafür Eigenkapital hinterlegen zu einem gewissen Prozentsatz. Sobald sie Staatsanleihen kaufen in Euro aus der Eurozone, ist das überhaupt kein Problem mehr. Dann muss man kein Eigenkapital hinterlegen.
Ja, das mit dem Eigenkapital bringt uns vielleicht auf den Blick nach vorne, beziehungsweise die Zentralbank steht kurz davor, ihr Anleihenkaufprogramm nochmal zu erhöhen. Ja, da gibt es eine Menge zu sagen. Wie weit kann sie das überhaupt noch machen, bevor sie überall die Hälfte der ausstehenden Staatsanleihen hat? Muss sie vielleicht andere Assets kaufen? Bringt das überhaupt was? Ist das kontraproduktiv? Wie ist das einzuordnen? Oder wenn es bisher nichts gebracht hat, warum macht man es weiter?
Also, es ist so, man hat verschiedene Möglichkeiten, noch zu reagieren. Was relativ sicher ist, ist, dass der Einlagenzinssatz nochmal heruntergenommen wird. Der ist aktuell bei minus 0,4%. Der wird wahrscheinlich auf minus 0,5%.
Jetzt am Donnerstag dieser Woche.
Am Donnerstag. Am kommenden Donnerstag ist EZB-Sitzung. Da gibt es ja die große Diskussion, ab welchem Zinssatz ist denn eine vermeintlich expansive Geldpolitik auf einmal kontraktiv, also auf einmal dreht die sich auf einmal in das Gegenteil. Stichwort, das hier immer wieder fällt, ist diese sogenannte Reversal Rate. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da relativ nah dran sind. Also, dass das nichts bringt.
Also, vielleicht noch zwei Worte, wie dieses Phänomen aussieht.
Das Phänomen ist folgendermaßen: Die Banken müssen, wenn sie Liquidität bei der EZB parken, aktuell 0,4% Strafzinsen bezahlen, in Zukunft dann zum Beispiel 0,5% Strafzinsen. Und sie haben das Problem, wissen wir alle aus der Presse, diese Strafzinsen an die Kunden weiterzugeben. So, damit geht das zu Lasten ihrer Gewinne und das ist dann
das
wieder
knabbert
das Eigenkapital an und damit eben die Möglichkeiten, zusätzliche Kredite zu vergeben. Was die EZB auf der anderen Seite ja wieder will, beispielsweise durch die Neuauflage dieser Sondertender.
Genau, und das heißt, dass die Geldpolitik der Zentralbank irgendwann dann auch an ihre Grenze kommt. Nicht, weil sie keine Mittel mehr hätte,
nein,
sondern weil einfach der Effekt nicht mehr
genau
da ist.
Ich habe eben eine, der Ökonom würde sagen, abnehmende Grenzproduktivität dieser Maßnahmen. Also je stärker ich eben aufs Gas drücke, desto geringer ist quasi der Geschwindigkeitszuwachs.
Wie beim Momo, je schneller man rennt, desto langsamer wird man.
Ja, jetzt nicht langsamer, aber der Zuwachs ist eben immer geringer. Und die zweite Ableitung wäre dann tatsächlich negativ, das ist richtig. Deswegen wäre, wie man auch so schön neudeutsch sagt, der Game Changer, wenn die EZB sich entscheidet, andere Assets zu kaufen. Also beispielsweise, wenn sie auch bereit wäre, den Banken Eigenkapital zu geben, sei es jetzt in Form von Nachrangkapital oder eben tatsächlich in Form von Aktienkapital.
Wollen wir die EZB als Aktionär bei der Deutschen Bank, bei der Commerzbank, bei der Bayerischen Landesbank sehen?
Naja, das ist die Frage. Die Bilanz ist voll mit vermeintlich festverzinslichen Papieren unsicherer Qualität. Also wenn man jetzt zynisch argumentieren möchte, dann kommt es darauf auch nicht mehr an.
Man könnte auch argumentieren, dann, wenn es denn so weit käme, dass eine dieser Banken eben vor die Hunde geht, dann müsste man sowieso über die EZB sowieso eingreifen.
Und man muss sagen, die Federal Reserve war ein gutes Vorbild, die in der Finanzkrise 2009 allen Großbanken in den USA Eigenkapital gegeben hat, ob die wollten oder nicht, und es durchwegs wiederbekommen hat.
Ja, also man sollte jetzt auch nicht so negativ sein. Denn das Problem ist, dass, wie wir ja jetzt schon diskutiert haben, und ich denke, das ist auch mittlerweile Konsens, dass die Wirksamkeit der bisher eingesetzten Maßnahmen an ihre Grenzen gekommen ist.
Es ist ja auch schwierig, sowas zu messen. Also das ist ja auch etwas, was Ökonomen immer wieder thematisieren. Man weiß ja nicht, wie es geworden wäre, wenn eben die Zentralbanken so gehandelt hätten.
Ja, das ist richtig,
wie sie gehandelt haben.
Man hat sozusagen keine Benchmark. Ja, man kann natürlich immer sagen, ja, das hat nichts gebracht, aber man hat natürlich nicht den Vergleich, wenn man nichts gemacht hätte, was dann passiert wäre.
Und es gibt ja auch andere Maßnahmen. Das Tiering wurde ja auch mal angesprochen, dass man eben das Ganze etwas differenziert, dass manche Banken eben den vollen Strafzins zahlen müssen, andere weniger zum Beispiel.
Gekoppelt. Es handelt sich übrigens nicht um einen Strafzins, so wird es nur in Deutschland genannt. Es geht nicht um Verbrechen und Strafe. Sondern es ist eben einfach nur ein Negativzins.
Man könnte auch
nur in Deutschland diesen Ausdruck.
Ja, man könnte vielleicht auch von Pensionssatz sprechen. Also man mietet sich quasi ein bei der EZB, wie in einem Supermarkt. Man würde also Regalkapazität mieten, um da eben etwas einzustellen.
So ist es wohl. Ja, also schauen wir mal, was dann am Donnerstag kommt.
Die Erwartungen sind hoch.
Eine Bazooka ist angekündigt.
Ja, das ist die Frage, ob tatsächlich Draghi nochmal die Wundertüte aufmacht. Er wird auf alle Fälle seine Nachfolgerin mit den Ankündigungen binden. Das ist einerseits für die Nachfolgerin Lagarde gut, weil sie dann erstmal Ruhe hat. Andererseits ist es natürlich auch schwierig, wenn der Nachfolger eventuell mal andere Ideen hat und da nichts zu machen ist. Und dann beißt die Maus auch keinen Faden ab. Man müsste etwas auf der fiskalischen Seite machen. Man könnte etwas machen. Es ist nur die Frage, ob der Wille da ist.
Das steht also auf der Agenda diese Woche. Lassen wir uns überraschen. In diesem Sinne schauen wir nach vorne und bei der Gelegenheit sollten wir noch ankündigen, dass das Format dieses Podcasts sich ein wenig ändert. Als Konrad und ich bleiben sozusagen als Stammbesetzung erhalten, wie im literarischen Quartett werden wir also zukünftig mehr mit dem Gästeformat arbeiten, also dann einen wechselnden Dritten zu haben. Und das gibt mir natürlich die Gelegenheit, mich nochmal herzlich bei Jakob Hodek zu bedanken für die bisherigen Beiträge. Und ja, hoffentlich sehen wir uns dann im Gastformat demnächst wieder.
Vielen Dank. Ja. Also auch für mich war es immer eine große Freude, eine sehr, sehr interessante Aufgabe und ich freue mich auch auf ein zukünftiges Wiederhören.
So ist es. In diesem Sinne.
Schönes Schlusswort. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
So, damit ist für den Moment alles gesagt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das war der Börsenpodcast von Alp und Wallwitz. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.